SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Prost! Also falls Sie sich gerade ein Feierabendbier gönnen oder einen Weißwein entkorken für nachher zum Fisch. Zum Geburtstag stoßen wir mit einem Glas Sekt an. Ein Likör hilft in den Schlaf. Es gibt viele Anlässe zu trinken, auch täglich. Man ist deswegen ja noch nicht süchtig. Oder vielleicht doch. Wie gehen Sie mit Alkohol um? Warum trinken Sie, wenn Sie trinken? Verzichten Sie auch mal und ist es dann schwer? Und wie soll die Politik mit der Alkohollobby zum Beispiel umgehen und mit den Milliarden, die der Missbrauch von Alkohol kostet? Rufen Sie an 07-221-2000. Der Gast unserer Sendung ist heute Professor Karl Mann. Er hatte 15 Jahre lang den ersten deutschen Lehrstuhl für Suchtforschung am Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Uni Heidelberg inne. Willkommen, Professor Mann.
Guten Abend, Herr Lechler.
Sie sind Neurologe, Psychiater, haben Jahrzehnte in der Suchtforschung gearbeitet. Sind Sie dann überzeugter Abstinenzler?
Nein, das bin ich nicht. Wir haben etwa 4% Abstinenzler in Deutschland, die unser höchstes Achtung verdienen. Aber natürlich in unserer Gesellschaft ist eben doch ein sehr, sehr großer Anteil, der mehr oder weniger regelmäßig trinkt oder mindestens bei bestimmten Anlässen trinkt. Und dazu gehöre ich auch.
Würden Sie sagen, dass Alkohol bei uns gemeinhin verharmlost wird oder die Gefahren unterschätzt?
Durchaus. Wir sind eine sogenannte Permissivgesellschaft, wo also wenig dagegen getan wird und wo man eher mal wegschaut. Wir sind zum Beispiel zusammen mit einem einzigen anderen Land noch eines, was die vorhandenen Präventionsmaßnahmen, die von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, empfohlen werden, nicht umsetzt.
Der schmale Grat zwischen Genuss und Sucht, das ist unser Thema heute in SWR 2 Tandem mit der Frage an Sie, die Hörer, wie gehen Sie mit Alkohol um? Was sind Ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit dieser etablierten Droge? 07-221-2000 und weil die Sendung heute kürzer ist, nur bis 7:45, rufen Sie uns so früh wie möglich an, vielleicht ja gleich jetzt. 07-221-2000.
Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land.
Gregory Porter, Liquid Spirit. Der schmale Grat zwischen Genuss und Sucht, wie gehen Sie mit Alkohol um? 07-221-2000 ist die Nummer von SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Professor Karl Mann, emeritierter Medizinprofessor und erfahrener Suchtforscher. Diese Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation, die Sie gerade ansprachen, Herr Mann, die in Deutschland nicht eingehalten werden, was sind das für Richtlinien?
Na, zum Beispiel eine Einschränkung der Werbung, keine Plakatwerbung, keine Außenwerbung. Klarer Schutz der Jugendlichen und vor allen Dingen eine mögliche Erhöhung des Preises. Wir haben in Deutschland seit 40, 50 Jahren keinen erhöhten Preis mehr für Alkoholika vorgenommen. Und das hat dazu geführt, wenn Sie die Inflation mitberechnen, dass Alkohol immer billiger wurde. Das heißt, er ist immer verfügbarer und immer leichter wird er konsumiert. Insofern sind wir da wirklich ein Schlusslicht. Und ein anderes Beispiel noch, ein ziemlich trauriges, finde ich, hier bei uns in Baden-Württemberg, war ja die letzte Regierung, also die vor der jetzigen, hatte ein Verkaufsverbot an Tankstellen in der Nacht beschlossen. Und das hat die neue grün-schwarze Regierung wieder aufgehoben unter dem Eindruck und dem Einfluss der Lobby mit dem Erfolg, dass wir 7-8% Anstieg wieder der Notaufnahmen in den Krankenhäusern haben seither.
Das hatte also tatsächlich einen positiven Effekt gehabt.
Ja. Kein riesiger, aber immerhin. Ne?
Heute Nachmittag in SWR 2 Leben hatten wir ein Feature aus Serran. Das ist ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, in dem viele ehemalige Alkoholiker leben, weil da in der Nähe eine Therapieeinrichtung ist. Und zu Beginn der Sendung fragte die Autorin im Freundeskreis nach dem Umgang mit Alkohol.
Ich benutze Alkohol sowohl nach der Arbeit als Entspannungstrunk, als auch prinzipiell abends dafür, dass ich so ein bisschen mehr inspiriert werde und so ein bisschen mehr auf Tour komme.
Es passiert eher aus einer positiven Stimmung heraus.
Ja, ein Freund von mir sagt das immer ganz lustig. Alkohol ist soziales Gleitgel oder soziales Schmiermittel. Alkohol dient dazu, und das habe ich des Öfteren auch schon gemerkt, dass man einfach besser mit Leuten in Kontakt kommt, dass man besser kommunizieren kann, dass man offener ist.
Ich selbst trinke gerne Wein, wenn ich mich mit Freunden treffe. Und manchmal auch allein, wenn ich denke, dass es mir hilft, um abzuschalten. Denn Alkohol kann Gedanken betäuben. wenn auch nur für kurze Zeit. Manchmal sage ich zu Freunden, ich kann jeden verstehen, der in dieser Gesellschaft zum Alkoholiker wird.
Über die Gesellschaft reden wir noch, aber erstmal, Herr Mann, es fragen sich ja sicher viele, die gern Alkohol trinken, ob sie noch im grünen Bereich sind. Vielleicht fangen wir damit kurz an. Wie viel ist okay? Wo verläuft die Grenze zur Sucht oder zur Suchtgefährdung?
Also wir haben in Deutschland ungefähr 2 Millionen abhängige Menschen von Alkohol und nochmal ungefähr 2 Millionen, die einen sogenannten schädlichen Gebrauch üben. Das wird damit mit den Kriterien der diagnostischen Kriterien auch wiederum der Weltgesundheitsorganisation festgemacht. Das sind 6 Kriterien, zum Beispiel, wenn man Alkohol aus irgendwelchen Gründen mal reduziert oder weglässt, dass man dann Entzugserscheinungen bekommt. Oder dass man eine Minderung der Kontrolle hat. Das heißt, dass man mehr trinkt, als man eigentlich vorgesehen hat. Oder dass man eine Toleranzsteigerung hat, dass man weniger, dass man mehr verträgt als vorher, oder dass es verschiedene soziale Konsequenzen gibt. Also insgesamt 6, und wenn davon 3 erfüllt sind, dann hat der Mensch die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit.
Das heißt, wenn jemand jeden Abend sein Bier oder sein Glas Wein trinkt, dann ist das noch nicht bedenklich.
Nein, das ist noch nicht unmittelbar bedenklich. Das hat natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich. Aber es ist deswegen noch kein Alkoholabhängiger. Wobei die Abhängigkeit nicht über die Mengen, die man trinkt, definiert ist, sondern tatsächlich durch diese Verhaltensmaße, die ich vorher genannt habe.
Das heißt aber, also ich bin noch nicht Alkoholiker, aber ich habe trotzdem vielleicht einen Konsum, der mir schadet.
Genau, das wäre dieser sogenannte schädliche Gebrauch. Sie haben noch nicht die 3, sondern vielleicht nur 1 oder 2 von diesen Kriterien und haben aber schon Konsequenzen gesundheitlicher Art, zum Beispiel eine Fettleber beispielsweise oder auch eine alkoholinduzierte Depression oder verschiedene andere Gesundheitsprobleme.
SWR 2 Tandem, unsere Nummer ist 07221 2000. Die hat der Herr Müller gewählt. Guten Abend, was ist Ihre Frage?
Guten Abend, und zwar bei mir ist es so, mir schmeckt Alkohol nicht und ich brauche ihn auch nicht, aber wenn ich mal was verfassen möchte in Schriftform, dann ist es in der Tat so, dass gewisser Alkohol oder gewisse Alkoholsorten mich so inspirieren, dass ich mich dann besser ausdrücken kann. Wie ist denn das zu bewerten so?
Herr Mann.
Ja, das gibt's in der Tat, aber das betrifft im Grunde genommen eigentlich wirklich nur niedrige Dosen, dass man dann eine höhere Kreativität aufweisen kann. Und das trifft auch nicht jeden, aber für manche Leute stimmt es. Und gerade in Künstlerkreisen auch war das oft so, dass die damit angefangen haben, um sich inspirieren zu lassen. Aber viele, viele, viele von denen sind dann tatsächlich doch Alkoholiker geworden dann später. Zum Beispiel von 6 Literatur-Nobelpreisträgern aus den USA waren 4 alkoholabhängig.
Ah, okay. Sprich, wenn ich die Dosen also niedrig halte und also kontrolliert konsumiere, ist es soweit nicht bedenklich dann?
Das würde ich sagen, wenn es wirklich so ist, dass die Dosen niedrig sind und dass es ihnen ansonsten gar nicht so schmeckt und sie deswegen an anderer Seite oder an anderer Stelle nicht trinken, dann müsste das eigentlich in Ordnung sein.
Was schreiben Sie denn, Herr Müller?
Ja gut, diverse Texte, ob beruflich oder privat. Mhm. Und dann ist meine Frage beantwortet.
Dank Ihnen für den Anruf. Wie ist das, Herr Mann? Es gibt ja diese auch andere positive Aspekte, angeblich jedenfalls, also dass ein Glas Rotwein am Tag sogar ratsam sei, sowas. Ist da was dran? Also kann Alkohol oder kann ein alkoholisches Getränk tatsächlich gesund sein?
Das ist eine Geschichte, die seit 30 oder 40 Jahren läuft in der öffentlichen Diskussion. Das kam aus der Weingegend in Frankreich, aus der Bordeaux-Gegend, nach dem Motto, 1, 2 Glas sind gesund. Das ist dann oft auch so verstanden worden, dass eine ganze Flasche gesund sein soll. In der Zwischenzeit hat es eine Fülle von Studien gegeben, die mit immer feinerer Methodik zeigen konnte, dass es absolut falsch ist. Also weder der Rotwein bringt irgendwas, sondern auch nicht der Alkohol an sich bringt irgendwas, sondern das hat einen linearen Zusammenhang zu Schädigung, zum Beispiel zur Entwicklung von Krebs. Das heißt, das muss man wissen, wenn man auch ein bisschen was trinkt, man läuft ein Risiko, was man dann entweder in Kauf nimmt oder nicht. Also die Story, dass Alkohol gut für die Gesundheit wäre, die ist absolut widerlegt.
Sie haben es dann eher mit den Opfern des Alkohol zu tun. Wenn man mit Alkoholikern arbeitet, was ist denn da das Wichtigste oder was sind da die Kernpunkte, um jemanden wieder davon wegzubringen?
Wenn jemand alkoholabhängig ist, dann weiß er das im Prinzip natürlich schon lange, gibt es aber nicht unbedingt in der Öffentlichkeit zu. Er hat ungeheure Schamgefühle, er hat alles Mögliche schon an Niederlagen einstecken müssen, in der Familie, am Arbeitsplatz möglicherweise verloren und so weiter. Und damit kommt er dann in die Therapie. Und da ist das Allerwichtigste, dass man wirklich quasi auf Augenhöhe und mit vollstem Respekt diesen Menschen begegnet, sodass die sich dann öffnen können und ihre Geschichte erzählen können und dass man dann gemeinsam untersucht, was kann denn jetzt aus dieser Misere heraus führen. Und das bedeutet, dass wir für diese Arbeit speziell, das ist unser Hauptwerkzeug, dieses Gespräch mit dem Patienten, dass wir dafür entsprechend viel Zeit brauchen als Psychiater oder als Psychologen.
Und hat man die in der Regel?
Wir haben sie bisher ja einigermaßen gehabt, das kann man nicht anders sagen. Es hat vor allem in den letzten 15 Jahren eine Ausweitung der spezialisierten Therapieeinrichtungen gegeben, sodass eigentlich jeder, der eine Behandlung machen will, auch eine Behandlung bekommt. Das Problem jetzt ganz aktuell ist leider, dass der Bundesgesundheitsminister beschlossen hat, dass ab Januar 15% der Zeit im Grunde genommen eingespart werden soll. Wir sollen also statt 100% im Moment nur noch 85% haben. Und das ist natürlich eine enorme Gefahr, ein enormer Rückschritt, der unsere Arbeit entschieden aufs Spiel setzen wird. Aus dem Grund haben heute unsere Kollegen an vielen Krankenhäusern in der Mittagspause eine Protestaktion gemacht und es sind 50.000 Unterschriften gesammelt worden dagegen. Also das ist eine enorme Gefahr, von der wir hoffen, dass wir es vielleicht doch noch abwenden können. Denn sonst hätten wir keine Zeit mehr beispielsweise mit jemandem, der suizidal ist und deswegen auf einer geschlossenen Station bleiben muss, mit dem mal spazieren zu gehen, mit einem Pfleger oder mit einer Schwester, die dann das überwachen kann, dann müsste der ja, wer weiß wie lange, auf Station bleiben.
SWR 2 Tandem, unser Hörertelefon hat die Nummer 07221-2000. Wie gehen Sie mit Alkohol um? Welche guten und schlechten Erfahrungen haben Sie gemacht und welche Konsequenzen daraus gezogen? Und Sie können natürlich auch Fragen an unseren Experten Professor Mann stellen. 07221-2000. Alkohol von Alex Krieger. Sie hören SWR 2 Tandem. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie ist Ihr Umgang mit Alkohol? Was haben Sie erlebt oder welche Fragen haben Sie vielleicht an unseren Studiogast, den Suchtforscher und Senior Professor an der Uni Heidelberg, Karl Mann? Rufen Sie an 07221-2000. Als wir diesen Ausschnitt vorher gehört haben, Herr Mann, aus der Nachmittagssendung, da sagte die Autorin in dem Ausschnitt, sie könne jeden verstehen, der in dieser Gesellschaft zum Alkoholiker werde. Leben wir denn in einer Gesellschaft, die den Alkoholismus im Grunde fördert, also indem sie uns unter Leistungsdruck setzt und dann dieses Helferchen leicht verfügbar macht?
Ja, das kann man schon sagen. Also ich hatte ja vorhin den Begriff der Permissivgesellschaft schon erwähnt. Es ist ungeheuer leicht, es ist ungeheuer billig und es ist ungeheuer anerkannt, in unserer Gesellschaft Alkohol zu trinken. Das heißt aber trotzdem nicht automatisch, dass wir, um Stress zu bewältigen oder um uns besser zu fühlen oder um mit den beruflichen Anforderungen zurechtzukommen, Alkohol trinken müssen. Das mag für Einzelne natürlich oder für eine Reihe von Leuten zutreffen, aber es ist kein Automatismus. Also das, was wir da gehört haben, das ist sicher ein gewisser Sonderfall.
Aber ich weiß nicht, Sie sind kein Historiker, Sie sind Psychiater und Nervenforscher, aber wie lange machen wir das denn schon so, dass wir mit Sekt anstoßen auf einen Erfolg oder dass wir uns auf ein Bier verabreden?
Naja, der Tacitus hat gesagt, die Germanen seien die größten Säufer der Welt. Und das hat sich seitdem nicht sehr viel geändert. Luther hat es auch gesagt, dass der Saufteufel die Deutschen beherrscht und nicht irgendein anderer Teufel. Und das ist auch so geblieben, nicht? Das ist interessant, wenn man den Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol in der Gesamtbevölkerung im europäischen Vergleich anschaut, dann war es früher so, dass je weiter man nach Osten kommt, desto höher war der Konsum. In den letzten Jahren hat es Russland zum Beispiel geschafft, den Konsum deutlich zu reduzieren. In Russland wird jetzt pro Kopf weniger Alkohol getrunken als in Deutschland. Und die Franzosen haben ihn über 20 Jahre ungefähr halbiert, den Pro-Kopf-Konsum, während wir gleich bleiben bei etwa 10 Liter reiner Alkohol pro Kopf der Bevölkerung.
Was haben die Russen und die Franzosen gemacht?
Ne, die haben die vorhin genannten Empfehlungen der WHO umgesetzt. Die haben die Einkaufsmöglichkeiten der Russen jedenfalls eingeschränkt, die Zeiten, wo man kaufen kann, eingeschränkt, so ähnlich wie in Amerika auch. Die haben den Preis deutlich erhöht und haben verschiedene andere Maßnahmen ergriffen und haben die Werbung vollkommen verboten. Alles das, was wir bisher nicht umgesetzt haben.
SWR 2 Tandem 07221 2000. Der Herr Grube hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Grube, was ist Ihre Frage?
Guten Abend. Ich habe schon öfter in Museen so Abbildungen einer menschlichen Zelle gesehen oder auch in irgendwelchen Büchern Abbildungen. Und es ist ja ein unheimlich kompliziertes Gebilde. Meine Frage ist, ja, konkret, wo greift Alkohol an? Was macht er in den menschlichen Zellen?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich nicht so schnell und so leicht beantworten lässt. Klar ist, dass Alkohol ein Zellgift ist. Alkohol führt dazu, greift zum Beispiel die Zellmembran, also die Haut um die Zellen an und verändert damit die Funktion der Zellen. Das wäre so eine Antwort darauf. Es führt aber auch dazu, dass bestimmte Botenstoffe in den Zellen verändert werden. Es führt dazu, zwischen den Zellen, in dem System der Nervenzellen zum Beispiel, dass die Botenstoffe wie entweder Glutamat oder GABA oder auch andere verändert werden, rauf oder runter gefahren werden, was auch zu Resultaten führt, die bedenklich sind.
Das heißt, Alkohol schädigt immer, unabhängig von der Menge.
Ja, das muss man leider so sagen. Bei niedrigen Dosen ist die Gefahr relativ gering, das muss man auch wissen. Mit der Ausnahme, dass zum Beispiel schon für Frauen speziell natürlich, was Brustkrebs betrifft, dass schon kleine Mengen auch ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs mit sich führen.
Interessant, ja.
Ist Ihre Frage beantwortet,
ja,
Herr
Grube? Ja, das war's. Hat
wunderbar. Danke.
Wie das im
Einzelnen ja. Danke für Ihren Anruf.
Danke.
Um auf dieses Gesellschaftliche nochmal zurückzukommen, Herr Mann, also benutzen denn die meisten von uns den Alkohol dann wahrscheinlich gezielt, so wie das vorher in dem O-Ton auch klang, also um lockerer zu werden und dies und das, oder ist es der Trinkgenuss?
Na, ich glaube, es ist eine Gewohnheit. Es mag ein Stück Genuss dabei sein, aber es ist vor allem Gewohnheit. Es gibt ja den berühmten Spruch, 5 Uhr, die Sonne geht, Johnny Walker kommt. Ne? Und das hat beschreibt eine Gewohnheit, die sehr, sehr viele angenommen haben. Das mag in den ersten Schlucken ein Genuss sein, aber das ist dann nicht mehr immer. Sodass ich sagen würde, in allererster Stelle ist eine Gewohnheit.
Ja, ich meine, es gibt ja auch dieses ganze Connoisseurs drumherum, vor allem beim Wein, der von allen alkoholischen Getränken, glaube ich, das beste Image hat. Oder beim Whisky, zuletzt auch zumindest beim Bier. Wie viel Verständnis haben Sie da als Suchtforscher dafür?
Naja, wir wollen ja nicht den Winzer hier um die Ecke schädigen unbedingt, ne, sondern wir wollen, dass zum Beispiel Jugendliche besser geschützt werden vor Alkohol, dass also dort strenger reguliert wird. Und insofern ist der Wein an sich, der da verkauft wird, der in geringen Mengen getrunken wird, wie vorhin schon gesagt, eigentlich nicht wirklich bedenklich. Und das gilt auch für die anderen Substanzen. Man muss allerdings auch sagen, wenn Sie die Werbung der letzten 10, 15 Jahre betrachten, die Bierwerbung speziell, dann hat die Industrie natürlich festgestellt, dass der Markt bei den Männern gesättigt ist. Und die hat sehr, sehr stark dann die Werbung auf Frauen kapriziert und ausgerichtet, mit dem Erfolg, dass inzwischen doppelt so viele Frauen Alkohol konsumieren noch als vor 15 Jahren. Und das ist insofern sehr bedenklich, weil Frauen vulnerabler sind gegenüber den Effekten von Alkohol, den körperlichen Effekten von Alkohol als Männer.
Also empfindlicher.
Ja.
Beim Rauchen hat das ja gut geklappt, das zu ächten. Warum hat Alkohol überhaupt gar nicht so ein schlechtes Image offenbar?
Naja, wir sind schon auf dem Wege. Also wir haben besser als vor 10 Jahren, ist es schon klar den meisten, dass da doch auch das eine Gefahr ist und dass zum Beispiel es eben auch die Alkoholabhängigkeit als Krankheit gibt, die auch behandelt werden kann und behandelt werden muss. Das war vor 20 Jahren auch noch nicht so. Und wenn Sie die Jugendlichen anschauen, die ja ein sehr starkes Umweltbewusstsein haben, dann verträgt sich damit natürlich jetzt auch nicht so ein großer Konsum von Alkohol. Das heißt, bei den Jugendlichen, die haben extrem ihr Rauchen reduziert und sie haben zu einem gewissen Grade auch den Alkoholkonsum reduziert. Das heißt, wir sind durchaus um ganz guten Wege, aber es muss noch mehr passieren.
Der Herr Valentin hat uns angerufen unter 07-221-2000. Guten Abend, was ist Ihre Geschichte oder Frage?
Schönen guten Abend. Ich habe folgende Frage. Ich trinke auch gerne abends ab und zu auf der Couch nach dem Feierabend ein Gläschen Rotwein, um ein bisschen zu entspannen und ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, wenn ich dann noch den Fernseher anmache oder einfach nur ins Kaminfeuer schaue. Meine Frage ist aber eher, es geht darum, dass ich das Gefühl habe, dass mein Vater dem Alkoholkonsum nicht mehr Herr der Lage ist. Und ich habe das öfteren ihm versucht zu sagen, dass es teilweise schon mehr als hart an der Grenze ist, wie viel Alkohol er konsumiert. Teilweise ist es auch die Uhrzeit, die mich schockiert, wenn ich rieche, dass er Alkohol getrunken hat oder wenn ich sehe, dass er schon nachmittags beziehungsweise um die Mittagszeit schon die Flasche Bier aufmacht. Und da ist meine Frage, wie man mit so jemandem am geschicktesten oder am sensibelsten umgehen kann, um ihm zu signalisieren, pass mal auf, hier ist was ganz gewaltig schiefgelaufen, lass uns doch zusammen irgendwie schauen, dass wir das in den Griff kriegen.
Hermann.
Also das kann ich nur bestätigen. So wie Sie das schildern, ist das tatsächlich ein Warnsignal, und zwar ein erhebliches Warnsignal. Es ist nur sehr, sehr schwer, damit umzugehen, weil ein Vater dann in der Regel nicht auf den Sohn hört und dann als Antwort geben will, du trinkst auch etwas. Ich trinke nur ein bisschen mehr, weil ich mehr Zeit habe. Man kann Folgendes machen, und das bringt uns auf einen Punkt, der im Umgang mit Alkoholabhängigen extrem wichtig ist. Es gibt die sogenannten Selbsthilfegruppen, also beispielsweise die anonymen Alkoholiker oder Blaukreuz oder andere, wo sich Alkoholabhängige treffen und dann eben in dem vorhin schon geschilderten Umfang von Mensch zu Mensch, von Patient zu Patient sich austauschen und gegenseitig stützen. Es gibt aber auch, und jetzt komme ich zurück auf Ihren Punkt, es gibt auch Gruppen für Angehörige von Alkoholabhängigen. Da gehen die Angehörigen hin, die ein Problem haben, so wie Sie es gerade geschildert haben, und lernen dort von den anderen, die schon etwas weiter sind mit ihren Erfahrungen, wie kann ich mit so jemandem umgehen und wie kann ich einen heilsamen Druck aufbauen, sodass der Betroffene dann tatsächlich mal professionelle Hilfe annimmt. Das ist enorm hilfreich.
Okay, super. Dann werde ich das in Angriff nehmen. Vielen lieben Dank.
Ja. Viel Erfolg, Herr Valentin, und danke für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen.
Wie wichtig ist es überhaupt, Herr Mann, dass von außen Impulse kommen oder dass jemand sozusagen zur Rechenschaft gezogen wird?
Das ist ein entscheidender Punkt. Wie vorhin auch schon mal gesagt, Alkoholabhängige wissen in der Regel, dass da etwas völlig falsch läuft. Sie wollen nur nicht als Alkoholiker abgestempelt werden und wehren sich deswegen vor diesem Labeling, also dass sie damit quasi abgestempelt werden. Und vor diesem Hintergrund ist eben die der Umgang damit und die Einbeziehung des Umfelds oder auch der Druck, der durch das Umfeld aufgebaut werden kann, enorm wichtig, um den Betroffenen über die Schwelle zu heben. Das kann zum Beispiel der Hausarzt sein. Der Hausarzt weiß in der Regel, dass jemand zu viel trinkt. Er hat die Leberwerte, die erhöht sind. Das kann er dem Patienten sagen. Er kann ihm sagen, er soll mal die Hälfte trinken und dann in 4 Wochen wiederkommen. Dann schauen wir mal nach den Leberwerten. Oder die Ehefrau kann mit Maßnahmen drohen bis hin zur Scheidung. Die muss sie aber auch wirklich meinen, die muss schon so weit sein, oder auch der Ehemann, wenn die Frau trinkt, dass sie das tatsächlich umsetzen würde. Oder in den Betrieben, da hat es in den letzten 15 Jahren enorme Fortschritte gegeben, gibt es eben Möglichkeiten und Überlegungen und eingesetzte Programme, die dann jemandem helfen, die Sache zu benennen, eine Therapie zu machen. Wenn er das macht, dann behält er seinen Arbeitsplatz. Wenn er das nicht macht oder wieder rückfällig wird und alles ablehnt, kann er unter Umständen seinen Arbeitsplatz verlieren. Das heißt, diese äußeren Druckmittel sind schon sehr, sehr wichtig. Und später erzählen uns die Patienten, mein Gott, war ich froh, dass damals der oder jener oder diejenige mich derartig unter Druck gesetzt hat. Sonst wäre ich heute noch nicht so weit.
Das heißt, grundsätzlich soll man sich da auch wirklich trauen.
Ja, ja, das ist enorm wichtig. Und zwar je früher, desto besser. Weil wir sind, früher hieß es, vor 30, 40 Jahren hieß es, naja, bevor jemand irgendwas tut, da muss er ganz, ganz unten angekommen sein. Davon sind wir weit, weit entfernt. Jetzt Gott sei Dank, wir sagen heute, man muss früh erkennen, was an Problemen ist. Man muss früh intervenieren. Und das kann dann mit sehr wenig Mitteln sozusagen geschehen, um diese Abwärtsspirale schon möglichst früh abzustoppen. Nämlich bevor er seinen Job verloren hat, bevor die Familie zerrüttet ist und so weiter.
Ja, das läuft. Ein. Die Frau Perl haben wir noch am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist Ihr Begehr?
Na, ich wollte fragen, welche Therapien sind denn jetzt wirklich langfristig wirksam? Ich habe gehört, dass diese absolute Alkoholabstinenz langfristig nur in 5% der Fälle wirklich den Alkoholkonsum kontrolliert und dass über 90% der Leute, wie gesagt, rückfällig werden innerhalb von 5 Jahren. Stimmt das? Gibt es da Studien, die gezeigt haben, dass bestimmte therapeutische Maßnahmen langfristig wirksam sind, besser als andere?
Also ganz so schlimm ist es nicht. Die Zahlen liegen bei ungefähr 20% Abstinenz nach zum Beispiel 5 Jahren, 15-25%. Das ist aber immer noch relativ wenig. Das liegt aber unter anderem daran, dass dann jeder Rückfall schon als ein Therapieversagen gewertet wird, was gar nicht unbedingt so sein muss. Es kann ja sein, dass jemand einmal rückfällig wird, an einem Wochenende durchtrinkt und der ist für eine solche Studie dann ein Versager in Anführungszeichen. Danach trinkt er aber nicht mehr, weil er seine Lehren daraus gezogen hat. Das heißt, uns die Kriterien, mit denen wir einen Therapieerfolg messen, die sind zum Teil zu ernst, zu streng. Wenn Sie aber fragen, welche Therapie...
Was ist denn Therapieerfolg?
Naja, das wäre zum Beispiel Abstinenz über eine längere Zeit. Es gibt noch ein zweites Ding, aber lassen Sie mich vorher sagen, die verschiedenen Therapieformen unterscheiden sich nicht wirklich sehr stark voneinander. Es ist natürlich Psychotherapie, die wichtige ist, also zum Beispiel die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie.
Ist denn immer absolute Alkoholabstinenz das einzige Ziel? Ich habe gehört, es gibt auch sowas wie kontrolliertes Trinken.
Ja, das gibt es. Das gibt es und das ist tatsächlich eine Sache, die vor 30 Jahren auch schon mal diskutiert wurde, die sich aber damals nicht wirklich durchgesetzt hat. Weder hier in Deutschland noch auch in Amerika und Kanada, wo sie herkam. Inzwischen gibt es einen erneuten Anlauf durch die Analyse von sehr großen Studien, Datensätzen, wo gezeigt werden kann, dass tatsächlich auch in einem reduzierten Maße von jemandem, der ehemals alkoholabhängig war, konsumiert werden kann. Und das hat zum Beispiel auch die Europäische Zulassungsbehörde für Medizinprodukte anerkannt und hat gesagt, ein Therapieerfolg für uns ist erstens Abstinenz. Wenn das aber nicht möglich ist, dann sind wir auch schon mal als ersten Schritt, also als Harm Reduction, Schadensminimierung, erstmal schon zufrieden damit, wenn gezeigt werden kann, dass der Konsum sich auf zum Beispiel ein Drittel reduziert, obwohl er in diesem Umfang dann weitergeführt wird. Das ist eine neue Entwicklung.
Warum sollte das schlecht sein? Viele Leute wollen gar nicht absoluten Abstinenz.
Ganz genau.
Haben.
Ja, ganz genau.
Die gehen auf irgendeine Party. Nein, ich trinke nur Wasser. Na, wieso? Ja, ich bin Alkoholiker. Na, wer will das denn sagen?
Na ja, gut, ich würde die auf gar keinen Fall an den Pranger stellen. Da muss den höchsten Respekt haben von diesen Leuten, dass sie das so öffentlich sagen. Und ich würde niemals, wirklich niemals jemanden dazu bringen wollen, da doch ein bisschen was zu trinken. Ne? Also das auf gar keinen Fall, wenn sie abstinent sind.
Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leute sich dieses Ziel vielleicht nicht vorstellen können, dass sie absolut gar nichts mehr trinken.
Da haben Sie vollkommen recht.
Unter gar keinen Umständen.
Da haben Sie vollkommen recht.
Und deswegen frage ich mich, warum dieses Ziel immer noch so als das einzige Ziel, wenn es doch relativ, wie Sie selbst gesagt haben, nicht so 100% erfolgreich ist.
Naja, ich habe ja gerade gesagt, dass das inzwischen anerkannt ist. Dass es auch eine Reduktion ein Therapieerfolg sein kann. Das heißt, hier sind die Dinge im Fluss in die Richtung, die Sie genannt haben. Aber man muss sehr vorsichtig sein.
Frau Perl, ich danke auch Ihnen für Ihren Anruf.
Ja.
Und gehe mal noch gerne hier auf die Frau Schmitzer ein. Die ist nicht am Telefon, die hat sich aber gemeldet und sagte, wir sollten doch auch mal über das Thema fetales Alkoholsyndrom und über Alkohol in der Schwangerschaft sprechen. Was gibt es dazu Wichtiges zu sagen, Herr Mann?
Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, was eine hohe Dunkelziffer hat. Es gibt sehr große Studien, vor allem in Südafrika, wo extrem viel getrunken wird, und auch früher in Russland, wo auch extrem viel getrunken wurde, die zeigen, dass da an die 5% der Neugeborenen mit Hinweisen für so ein fetales Alkoholsyndrom oder Alkoholembryopathie geboren werden. Und da gibt es noch eine weitere Dunkelziffer, Kinder, vielleicht nochmal 2, 3 oder 4, 5%, die nicht ganz diese Symptome haben, aber trotzdem auch Schädigungen haben. Zum Beispiel, dass sie dann Lernschwierigkeiten haben oder dass sie unter Umständen zu autistischen Zügen neigen und so weiter. Also das ist ein Riesenproblem. Und da ist es bei uns nicht so schlecht. Das ist allgemein bekannt. Das wird von den Gynäkologen auch immer eindeutig besprochen in den schwangeren Gruppen. Aber es ist ein Riesenproblem. Insgesamt.
Aber das heißt, da gilt eigentlich die absolute Abstinenz.
Absolut, ja, genau. Da ohne Wenn und Aber, ja.
Die Frau Mack haben wir noch am Telefon und bringen Sie vielleicht noch kurz unter. Guten Abend.
Ja, guten Abend, hier ist Frau Mack. Ich habe mal eine Frage, und zwar, ich bin jetzt 72, ich habe mein ganzes Leben eigentlich nie Alkohol getrunken, weil mir es nicht schmeckt. Und jetzt habe ich eine Nachbarin, der helfe ich manchmal, und die schenkt mir dann immer so ein Stück Schokolade, also eine Tafel Schokolade mit Schnaps drin und so weiter. Und ich stelle schon fest, aha, so mal ein Rippchen abends oder zwei, das schmeckt mir. Und meine Tochter meinte jetzt, hiermit könnte ich zur Alkoholikerin werden. Und das war jetzt mal meine Frage. Also ganz ernsthaft, die meinte, das ist gefährlich.
Naja, da kann ich wirklich Ihre Partei ergreifen. Also wenn das so wenig ist, dann im Alter von 72 werden Sie nicht mit 85 dann alkoholabhängig. Also ich glaube, da kann man die Tochter beruhigen, wenn es nicht mehr wird.
Gut, vielen herzlichen Dank.
Bitte.
Ja, danke. Ade.
Wie ist das dann, weil jetzt gerade von den von den alkoholischen Pralinen die Rede ist, das ist ja auch so ein Klassiker, der trockene Alkoholiker, der dann durch eine Schnapsbohne wieder rückfällig wird. Stimmt es?
Ja und nein. Also es gibt sicher einzelne Fälle, wo das stimmt, aber das ist maßlos überzogen worden in dem frommen Wunsch letzten Endes, abschreckend zu wirken und damit einen positiven Effekt zu erzielen. Man muss ja auch sagen, dass der Anfang der Behandlung oder des sich um Alkoholabhängige zu kümmern nicht in der Medizin gemacht wurde und auch nicht in der Psychologie, die es damals in dieser Form noch gar nicht gab, sondern eben von diesen Selbsthilfegruppen. Und diese Selbsthilfegruppen haben ganz eherne Regeln, die zum Teil auch einen spirituellen Element dabei haben. Und denen hat sehr geholfen, und es gilt bis auf den heutigen Tag, dass das alles so klipp und klar formuliert ist und heute nicht. Und irgendwie, es gibt eigentlich, ich brauche Hilfe von einem höheren Wesen und so weiter. Das ist sehr, sehr erfolgreich und ich will das auf jeden Fall positiv bewerten. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass solche Dinge dann überinterpretiert wurden. Also wir wissen inzwischen, dass es so nicht stimmt.
Vielleicht ganz zum Schluss, wir sind schon fast am Ende der Zeit, und ganz kurz noch, Herr Mann, Alkohol ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Es gibt über 1000 Brauereien in Deutschland, es gibt Steuern, die Lobby der Alkoholindustrie gibt Milliarden aus, der Staat verdient genau in den Steuern. Gleichzeitig entstehen die Folgen von Alkoholmissbrauch, dadurch entstehen hohe Kosten. Wie betrachten Sie diese Balance?
Gute Frage. Das ist ungefähr, wenn 1 Euro reinkommt, kostet der Alkoholismus 7 Euro. Also für 10 Milliarden, die der Staat einnimmt an Steuern, muss er 70 Milliarden berappen, um die Menschen dann wieder zu behandeln. Oder auch zum Beispiel gemessen an den Arbeitsausfällen, die ja auch dazu gerechnet werden müssen, nicht? Oder die verschiedenen Unfälle am Arbeitsplatz. Das hat sich zum Glück auch geändert, aber es gab vor vielen Jahren bei Höchst diesen Chemieunfall, der im Nachhinein schon mit enormen Folgen, der im Nachhinein auch zurückgeführt werden konnte, dass diese Schicht offenbar da zu tief ins Glas geschaut hatte. Und davon gibt es nicht in dem Umfang natürlich, aber doch sehr, sehr viele Dinge. Oder gab's?
Danke, dass Sie in der Sendung waren. Sie ist schon vorbei. Und danke an alle, die angerufen und sich beteiligt haben. SWR 2 Tandem mit Karl Mann. Am Mikrofon Bernd Lechler, Redaktion Petra Malwitz. In der Technik saß Alex Kote und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Nach der nächsten Musik kommt dann wieder Karma, Küche, Bad. Letzter Teil. Leslie Schmidt ist vom Kronleuchter erschlagen worden und die Bewohnerinnen der Olgerstraße stehen vor neuen Problemen. Snack.
he'll scarf on the train, and then 10 minutes walk up the hill.